Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr bei uns seid. Wir haben uns heute ein schönes Thema rausgesucht, was unter anderem auch der Pandemie geschuldet ist. Aber nicht nur. Es geht um Resilienz. Mai Hörn ist da, sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und sie hat am Ende dieses Gesprächs, am Fuße dieses Gesprächs, auch noch eine schöne Übung für uns vorbereitet. Magst du jetzt schon mal ausnahmsweise erzählen, worum es da geht?
Könnte ich auch machen. Ja, genau, das ist eine Übung, wo wir so ein bisschen hin und her pendeln zwischen einem Nein, also wenn wir mit etwas nicht einverstanden sind, und Akzeptanz.
Also wenn wir mit einer Situation oder einer Krise quasi nicht einverstanden sind.
Genau, ja.
Gut, also heute ist das Thema Resilienz und ich sag's mal in meinen Worten. Resilienz ist, wenn irgendwas Schlimmes passiert, eine Krise zum Beispiel, und man daran nicht kaputt geht. Und jetzt kommst du mit einer eher wissenschaftlicheren Definition davon.
Aber eigentlich hast du es schon getroffen, ne? Also wenn einem, also es wird definiert als ein Prozess, wenn man Widrigkeiten, Stressoren erlebt oder Bedrohungen, und es schafft sogar gut, sich anzupassen. Also wenn man wirklich beobachten kann, dass da eine Entwicklung stattfindet, die besser verläuft, als man unter den gegebenen Umständen eigentlich erwartet. Würde.
Wobei das ja immer schwierig ist, sowas zu sagen, weil was kann man erwarten? Ne? Wir sind ja alle Individuen und jeder geht ja auch mit Stress oder Krisen oder irgendwelchen schlimmen Ereignissen in seinem Leben anders um. Aber ne, es gibt ja eine wide range, wie der Amerikaner sagt, zwischen zum Beispiel posttraumatischer Belastungsstörung, das ist dann der Worst Case, und posttraumatischem Wachstum, wenn es einem nach der Krise besser geht. Das ist dann der Best Case. Ne? Und wie man da so ein bisschen sich von der einen Seite vielleicht zur anderen hin bewegen kann, langsam Schritt für Schritt, wollen wir besprechen. Was sind denn da so für Faktoren?
Also was wichtig ist nochmal bei der Resilienz, dass man das nicht nur als individuellen Faktor versteht, weil wenn man das nur so losgelöst sieht von allem und einfach nur sagt, ja, der Mensch allein trägt dann die Verantwortung dafür, ob er dann scheitert oder irgendwie erfolgreich da rauskommt, das ist dann auch so zu kurz gedacht. Wir leben immer in einem Kontext, also dass man das wirklich auch mit der Umwelt versteht. Also wenn ein Mensch zum Beispiel, wenn wir sagen, ein Mensch ist resilient, dann bedeutet das auch, dass er eine gute Wechselwirkung mit der Umwelt hat. Also dass er zum Beispiel Fähigkeiten hat, leicht Freundschaften zu schließen und um Unterstützung auch zu bitten. Und ich finde das so, so wichtig, weil wenn man über Resilienz spricht, es gibt ja auch viele kritische Stimmen, die dann irgendwie sagen so, ja, jetzt gibt man den Leuten irgendwie noch selbst so die Schuld, weil sie nicht resilient genug waren, da rauszukommen. Und so ist es aber eigentlich nicht gemeint. Also wenn wir von einer psychologischen Perspektive drauf gucken, betrachten wir auch immer das Umfeld.
Und das Umfeld ist zum Beispiel auch Beziehung zu anderen Menschen, ne?
Ja, ganz wichtig. Also in anderen Studien hat man ja auch immer wieder gesehen, diese Unterstützung von anderen Menschen, Bindung zu anderen Menschen, das ist so ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden, sowohl psychisch, aber auch körperlich. Also dass man auch vorhersagen kann, dass Menschen auch länger leben, wenn sie gute soziale Beziehungen haben.
Und dementsprechend dann eben eine höhere Resilienz haben. Und jetzt wollen wir hier in Achtsam natürlich über Achtsamkeit und Resilienz sprechen, was es da für Zusammenhänge gibt. Und was wir eigentlich in jeder Folge machen, ist ja auch zu sagen, dass zum Beispiel sowas wie Meditation und überhaupt die Achtsamkeitspraxis, von der wir hier immer sprechen, die macht ja am Ende des Tages resilient. Also im Grunde ist jede Folge was zum Thema Resilienz.
Ja, eigentlich schon. Also es ist, wir haben viele Dinge uns angeguckt, wie zum Beispiel Problem lösen oder so, oder wie man auch mehr Humor ins Leben bringen kann. Und wir wissen ja, dadurch stärkt das auch das Immunsystem. Oder wir haben uns letztens ja auch dieses MBSR-Programm, also Mindfulness-Based Stress Reduction von Jon Kabat-Zinn angeguckt. Das ist ja ein Stressbewältigungsprogramm. Und letztlich hilft es uns einfach, widerstandsfähiger zu sein und zum Beispiel einen Burnout, Depression oder auch chronische Schmerzen Erkrankung da wieder rauszukommen.
Und wir haben über Kreativität und Achtsamkeit gesprochen. Auch da gab es ganz viele Studien, dass das gesund ist, dass es resilient macht. Oder Sport natürlich, Bewegung, frische Luft. Wir haben über Serotonin und Dopamin gesprochen. Also im Grunde ist jede Folge so ein bisschen von Achtsam auch ein Schritt weiter hin zur Resilienz, dass man eben nicht seine Gefühle unterdrückt oder sie ignoriert oder so tut, als wäre nichts, oder den Stress einfach, keine Ahnung, mit Kaffee bekämpft, wenig Schlaf und Ignoranz oder so. Du hast da aber auch eine Studie mitgebracht heute.
Ja, genau. Ich habe eine Studie von Nila, Holt, Dietzen und Aguilar-Rath mitgebracht. Wurde publiziert im Jahr 2016. Die arbeiten am Universitätsklinikum Heidelberg und haben die Effekte von MBSR, also diesem Stressbewältigungsprogramm, auf Distress-Toleranz und Resilienz untersucht. Und Da wurden zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe hat ein 8-wöchiges MSR-Training durchgeführt und die Kontrollgruppe hat keine Intervention bekommen. Und wie gesagt, da wurde diese Distresstoleranz gemessen. Das ist eine Fähigkeit, unangenehme psychologische Zustände auszuhalten und auch zu tolerieren. Und einmal diese Resilienz, also dass man, wie wir eben schon gesagt haben, wirklich schwierige Situationen auch gut bewältigt und da auch rauskommt. Und die Ergebnisse haben da auch gezeigt. Also die MBSR-Gruppe hatte höhere Werte in der Resilienz und auch Distresstoleranz. Und die ForscherInnen, die erklären sich das so, durch das MBSR-Training lernen wir ja, zu akzeptieren. Und wenn man eine höhere Akzeptanz hat für eigene Körperempfindungen, die auch unangenehm sein können, Gedanken, die auch unangenehm sein können, dann weitet sich das einfach aus. Also allgemein, dass wir uns nicht bei jedem schlechten Gedanken oder wenn ein kleiner Stressor oder auch ein großer ja, im Leben passiert, dass es uns einfach nicht so überwältigt. Und ein anderer Aspekt, der beim MBSR oder bei der Achtsamkeit trainiert wird, ist, dass wir uns darin üben, alles ein bisschen in Relation zu sehen, also so eine Relativität reinzubringen. Das heißt, die eigenen Gedanken sind nur relativ so oder so zu sehen, also dass man nicht so sehr daran festhält und auch wirklich eine andere Perspektive einnehmen kann. Und das hilft auch sehr, Stress und Belastungen zu bewältigen.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel Stress habe mit einem Kollegen oder einer Kollegin, ja, und diese Person nervt mich einfach total jeden Tag, ich komme da nicht raus, weil ich arbeite da nun mal. Soll ich dann quasi die Perspektive des Kollegen und der Kollegin einnehmen? Oder einfach eine ganz andere, oder ist das egal?
Also erstmal muss man das mal wahrnehmen, dass man selbst wirklich gestresst ist und auch darunter leidet, wenn das wirklich jeden Tag ist. Aber es kann natürlich helfen, dann auch zu sehen, das wird ja wohl wahrscheinlich eine Ursache haben, warum der jeden Tag so nervt. Wahrscheinlich hat er selbst irgendwie ganz viel Stress. Oder vielleicht sitzt er irgendwie in einem Büro neben einer Baustelle, wo es immer laut ist oder so. Und dann hat es nicht so sehr mit einem selbst zu tun, weil ganz oft denkt man ja, der stresst mich mit Absicht oder so. Ja, aber wenn man die Perspektive dann wechselt und vielleicht auch den Mut fasst, auch nachzufragen, was ist denn eigentlich los, ja, dann hilft uns das sehr.
Okay, also und auch dieses Akzeptieren ist ja auch immer, ja, schwierig, wenn man so darüber redet. Und ich habe das Akzeptieren tatsächlich erst gelernt oder verstanden. Ich glaube tatsächlich verstanden über die Gedanken hinaus, als ich angefangen habe zu meditieren. Ich glaube, wenn wir über Akzeptieren hier ganz oft sprechen, dann ist es so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, als würden wir über rosa Elefanten reden, wenn jemand noch nicht meditiert hat. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Also ich habe mir heute auch die Akzeptanz auch nochmal, dass wir nochmal näher darüber sprechen. Wenn du magst, können wir ja auch jetzt schon anfangen.
Absolut.
Eine Übung dazu, wir nennen sie die radikale Akzeptanz, ja, dass man wirklich sagt, man öffnet sich dafür, dass man versteht, dass Leiden einfach ein Teil davon ist, ja. Und wie du eben schon gesagt hast, wenn man das nur so hört, dann hört sich das irgendwie so fernab an und auch irgendwie unrealistisch. Und viele verstehen ja auch unter Akzeptanz sowas wie, dass man vielleicht auch resigniert oder aufgibt oder so, aber das ist es eigentlich.
Oder das womöglich auch gut heißt. Das ist es ja auch nicht.
Nein, das ist es auch nicht. Es ist schon eine Bereitschaft, dass man ganz absichtsvoll und auch offen und auch sehr flexibel natürlich ist und sagt, hey, ich bin jetzt in diesem gegenwärtigen Augenblick da und ich gucke dem auch in die Augen. Also eigentlich ist es sehr, sehr viel Mut, wenn man sagt zum Beispiel, da ist eine riesige Schwierigkeit zum Beispiel, ja, dieser Kollege, der so nervt, ja. Ich könnte mich ja schnell wegdrehen, ich könnte auch meinen Chef fragen, kann ich das Büro vielleicht wechseln oder so, aber stattdessen zu sagen, hey, die Situation ist jetzt so, ich gucke dem wirklich in die Augen und ich begegne dem und suche das Gespräch auf, das ist auch Akzeptanz. Und nur, wenn man quasi das so zulässt und das in diesem Moment nicht verurteilt, dann kann man es auch irgendwie loslassen, diesen Ärger und diesen Groll. Aber es stimmt, also ich habe das auch so erfahren, wenn man das nur so kognitiv, wenn man das sich jetzt vielleicht so anhört, man muss es wirklich erfahren und manchmal kommt es auch so, da hat man irgendwas akzeptiert und im Nachhinein merkt man dann erst, hey, da war ich ja total offen und habe das wirklich akzeptiert. Vielleicht merkt man das auch nicht in diesem Moment.
Es gibt diesen alten Spruch, muss man wohl dabei gewesen sein, wenn jemand irgendeine lustige Geschichte erzählt, die am Ende gar nicht so lustig ist, wenn er sie erzählt. Und so ist das auch mit der Akzeptanz, habe ich das Gefühl.
Ja.
Weil wenn man das so erzählt, ich habe das schon ganz oft mitbekommen, auch im Freundeskreis, wenn jetzt eine Freundin zu mir kommt und wirklich mit einem Problem kommt, dann kann ich kaum es über die Lippen bringen zu sagen, geh mal in die Akzeptanz, weil ich dann erwarte, dass die andere Person sagt, sag mal, spinnst du? Ich erzähle dir hier gerade von meinem Problem und du sagst, ich soll das akzeptieren. Das ist ja total abwegig. Also deswegen, da schließt sich auch wieder der Kreis zu all unseren Meditationen. Irgendwas passiert da im Gehirn. Das ist ja jetzt auch keine Zauberei. Wir haben es ja wissenschaftlich belegt hier in Studien, die Mai Hörn immer mitgebracht hat. Irgendwas passiert da, was uns die Akzeptanz erleben lässt oder verkörpern lässt. Also falls ihr da nicht nur so theoretisch hier rangehen wollt, ne, dann einfach die Übung heute auch wieder machen und jeden Tag üben mit diesen Meditationen und dann werden gar wundersame Dinge in euren Gehirnen passieren. Wie misst man Resilienz eigentlich? Also wie kann man eigentlich darüber sprechen? Also sagt man, na, ich bin resilient eher so 7 oder funktioniert das?
Es gibt verschiedene Formen. Man kann das natürlich auch, also körperlich einfach auch nochmal schauen, ob der Körper einen hohen Blutdruck hat. Also wirklich biologische Maße daran festmachen. Aber in der Psychologie, wir lieben ja auch Fragebögen, Fragen zu stellen. Und ich habe heute einen kurzen Fragebogen mitgebracht von Smith et al. 2008 wurde der entwickelt. Das ist ein Kurzfragebogen zur Messung von Resilienz, der Brief Resilience Scale. Und dieser Fragebogen wurde vom Deutschen Resilienzzentrum in Mainz auch übersetzt und auch validiert. Und weil der so kurz ist, dachte ich, ich bringe mal die Fragen mit. Also könnt ihr euch Stift und Papier mal rausnehmen und mal mit überlegen und mal bewerten, wie hoch die Resilienz ist.
Ganz kurz, wir machen Zahlen. Wir stellen jetzt, also wir schreiben Zahlen auf und dann rechnen wir die zusammen.
Genau, ich erkläre das aber Schritt für Schritt, genau, ja.
Ich bin ganz aufgeregt bei Fragebogen.
Genau, ja. Die Zahlen gehen von 1 bis 5. 1 heißt, ich stimme überhaupt nicht zu und 5, ich stimme stark zu, ja, und alles, was dazwischen liegt, ja. Und die erste Frage heißt, ich neige dazu, mich nach schwierigen Zeiten schnell zu erholen.
Also 1 ist?
Ich stimme überhaupt nicht zu.
Ich neige überhaupt nicht dazu, mich nach schwierigen Zeiten schnell zu erholen. Und 5
ist starke Zustimmung. Ja, das klappt.
Jetzt ist die Frage natürlich, was heißt schnell zu erholen? Also was ist schnell? Ne? Das ist ja jetzt so ein Gefühl, das ist ja so eine Antwort, die man jetzt aus dem Bauch heraus, also ihr jetzt auf euren Zettel schreibt ihr vielleicht eine 3 oder eine 4 oder was auch immer ihr da schreibt. Das ist ja so ein Gefühlsding, weil schnell weiß man ja jetzt nicht, was das bedeutet.
Ja, aber es ist ja dadurch, dass es immer wieder individuell ist, ja, wenn man jetzt sagt, nach einer Woche oder 2 Wochen, für den einen ist eine Woche vielleicht viel, für den anderen ist es wenig und deshalb, glaube ich, an der Stelle kann man das auch einfach für sich versuchen, ganz intuitiv, gar nicht so viel nachgrübeln, wenn man so die erste Zahl, die so kommt, was man so denkt, ja.
Ich mach mal mit, ja?
Genau, ja. Okay. Und dann die zweite Frage, es fällt mir schwer, stressige Situationen durchzustehen. Also wieder 1 ist, ich stimme überhaupt nicht zu und 5 wäre starke Zustimmung.
Also 5 ist, wenn es euch schwerfällt. Ich muss, Entschuldigung, ich denke laut, damit ich überlege, welche Zahl ich aufschreibe.
Es ist auch ein bisschen, normalerweise sieht man ja die Fragen auch so, ne? Und jetzt lese
es
ich
fällt
das so
mir schwer, stressige Situationen zu durchstehen. Wenn es euch schwerfällt, dann 5.
Genau, dann, wenn es sehr stark ist, ne?
Okay.
Die nächste Frage, ich brauche nicht viel Zeit, um mich von einem stressigen Ereignis zu erholen.
Also 1 wäre in dem Fall, ich brauche sehr viel Zeit, um mich von einem stressigen Ereignis zu erholen. Und 5 ist, ich brauche nicht viel Zeit, um mich von einem stressigen Ereignis. Okay.
Genau. Und dann als nächstes, es fällt mir schwer, zur Normalität zurückzukehren, wenn etwas Schlimmes passiert ist.
Okay, wenn es euch schwerfällt, dann 5. Okay, ja, alles klar.
Okay. Und normalerweise überstehe ich schwierige Zeiten ohne größere Probleme.
Och, ich finde, oh Mann, ich weiß, ich will jetzt hier nicht so verkopft um die Ecke kommen, aber das ist ja super schwer zu beantworten. Keine Ahnung, normalerweise. Es gibt es im Normalfall, es gibt ja auch völlig verschiedene Krisen und so. Also so eine Pandemie ist ja jetzt was anderes als eine Trennung oder
stimmt
so.
Stimmt auch, ja. Also die Kritik, die du aufwendest, ist auch berechtigt. Ja. Also das ist oft so bei Fragebögen, da muss man ein bisschen grübeln. Ne?
Aber gut, du bist Psychologin, du kennst diese Frage.
Er ist gut validiert, wirklich. Also es war jetzt nicht aus einer komischen Zeitschrift oder so, sondern das wurde untersucht, ja. Genau, darauf basieren Untersuchungen
aus
auch.
Aus einer Frauenzeitschrift.
Ja.
Und am Ende Rezepte mit Hack. Ja, genau. Okay. Und eine Frage haben wir noch.
Eine haben wir noch. Ich brauche tendenziell lange, um über Rückschläge in meinem Leben hinwegzukommen.
Ich brauche lange, dann 5. Wenn ihr nicht lange braucht, dann 1 oder 2.
Genau.
Okay, richtig. Und jetzt rechnen wir das zusammen.
Kurz noch, es ist so in der Psychologie, weil es gibt ja, wenn wir so Untersuchungen machen, gibt es manchmal Leute, die haben einfach keinen Bock, den Fragebogen zu lesen und dann machen die immer 5, 5, 5. Die lesen die ersten 2 Fragen und so und dann haben die keine Lust mehr. Und damit das nicht passiert, haben die meisten so gegenteilige Formulierungen eingebaut. Nämlich hier bei der Frage 2 und 4 ist ja euch aufgefallen vielleicht, es fällt mir schwer, stressige Situationen durchzustehen. Also wenn man das ja bejahen würde, dann wäre man ja nicht so resilient. Das heißt, die Frage 2 und 4, da müssten wir sowas machen, das nennen wir invertieren. Das heißt, wenn ihr 1 angegeben habt, ist es eigentlich eine 5. Wenn ihr 2 angegeben habt, ist es eigentlich eine 4, 3 bleibt 3. Eine 4 wird zur 2 und eine 5 wird zur 1.
Ach du liebes bisschen.
Das könnt ihr nochmal euch ja anhören. Also nochmal zurückscrollen und dann nochmal anhören beim Podcast, ja.
Okay, alles klar.
Und wenn ihr das gemacht habt, dann alle Werte zusammenrechnen, alles addieren und dann geteilt durch 6, also den Mittelwert. Und was ich also sagen kann, weil die haben das bei vielen durchgeführt und im Mittel kommt meistens 3,55 raus. Also wenn ihr so eine Zahl habt, irgendwie bei 3,55, das ist so das Mittel, so die Norm quasi. Und wenn es drüber liegt.
Ich habe 3,6.
Yay.
Ist ja witzig.
Ist doch schön, ja. Genau. Ja, und wenn man drüber liegt, dann ist man halt drüber, ne? Und das Niedrigste, was ich hier habe, wäre 2,11 und das Höchste 4,99, also im Mittelhoch, ja. Man kann sich das so vorteilen, wir haben so eine Normalverteilung, das ist wie so eine Glocke. In der Mitte ist das, was die meisten am häufigsten so gesagt wird und die anderen sind diese links und rechts die Extreme.
Also das war jetzt ein bisschen komplex, aber ihr könnt es ja euch nochmal anhören und dann nochmal ganz in Ruhe den Test machen.
Genau.
Und vielleicht auch noch ein bisschen länger drüber nachdenken oder so und dann hier diese Zahlenspielerei machen mit der 2 und der 4 und so weiter. Aber ich glaube, ich habe es richtig gemacht, weil sonst hätte ich einen ganz guten Wert. Und dann weiß man ungefähr, wie resilient man so ist.
Auch im Vergleich zu anderen quasi, ja, weil das ist ja mit anderen auch durchgeführt, also wenn man diesen Wert hat, genau. Und ich muss auch sagen, es gibt ja viele Definitionen für Resilienz. Die Definition für Resilienz, die diesem Fragebogen zugrunde liegt, ist wirklich diese Fähigkeit, wenn man was Schwieriges erlebt hat, wieder dann zurückzukommen. Ne? Es gibt manche Definitionen, die nehmen dann noch körperliche Parameter mit rein, Faktoren und so weiter. Das ist bei dem hier nicht. Also es gibt auch andere Fragebögen mit, weiß nicht, 24, 25 Fragen oder so. Und das war so ein kurzer Fragebogen.
Und dann hast du noch eine Studie auch dabei.
Genau, also diese Studie, die hat mal den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit, Lebenszufriedenheit und Emotionen untersucht. Die hier wurde veröffentlicht in der Personality Individual Differences Journal 2016. Die wurde durchgeführt in Indien und da haben die Forschenden einfach auch argumentiert, es ist ja bereits bekannt, dass Achtsamkeit mit subjektivem Wohlbefinden, also da, dass da ein Zusammenhang steht. Und die Forschenden wollten aber wissen, inwiefern Resilienz da noch eine Rolle spielt. Und sie haben 327 Studierende dazu befragt und dann kam als Ergebnis heraus, tatsächlich ist es so, Resilienz hat einen signifikanten Effekt darauf. Es ist nämlich so, je achtsamer wir sind, desto resilienter sind wir auch und desto höher ist auch unsere Lebenszufriedenheit und dadurch haben wir dann auch positive Emotionen und viel weniger, also weniger negative Emotionen, viel weniger.
Weniger und die da sind, sind nicht so stark. Also die können uns nicht ganz so stark irgendwie in einen Strudel nach unten reißen.
Richtig.
Also wenn sie dann da sind, sind sie da, aber wir können sie dann auch wieder wie die Wolke am Himmel vorbeiziehen lassen.
Genau, ja.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen niedrigen Resilienzwert bei diesem Test haben, ja, dann können wir uns überlegen, was mache ich jetzt? Und da unter anderem, wie gesagt, haben wir ja gesagt, Meditation, Kreativität, Sport, all diese vielen Dinge, alte Achtsam-Folgen hören hilft auch. Genau. Aber du hast noch mehr Übungen quasi, damit wir unseren Resilienzmuskel stärken können.
Also einmal diese radikale Akzeptanz oder die Akzeptanz, über die wir schon gesprochen haben. Und eine Übung ist zum Beispiel, dass wir uns wirklich so ein eigenes, wie so ein Mantra überlegen oder so eine, jetzt psychologisch würden wir sagen, Selbstinstruktion formulieren, die uns einfach im Alltag hilft, diese Akzeptanz auch immer wieder einzunehmen oder in Kontakt damit zu kommen. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie, dass ich mir sage, es ist, wie es ist und das ist in Ordnung so oder zulassen bedeutet auch loslassen oder es ist wichtig, dass ich mich schmerzlich in Ereignissen zuwende, damit ich gut für mich sorgen kann. Oder der vietnamesische Zen-Meister Thich Nhat Hanh, der hat auch so ein schönes Bild, was ich sehr mag, ist ohne Schlamm kein Lotus. Also die Lotusblume ist ja eine wunderschöne Blume, aber die wächst nur, wenn Schlamm da ist.
Ich habe auch noch
das
zwei.
Gar nicht. Ja, oh ja, sag mal. Genau.
Ich habe einmal von der Schriftstellerin Glennon Doyle, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Ungezähmt oder Untamed. Und in diesem Buch hat sie den Satz »We can do hard things« geschrieben und auf einmal wurde das eine Bewegung. Leute haben sich das sogar tätowieren lassen. Die haben das an ihre Wände geschrieben, weil jetzt gerade in Corona auch auf einmal, es ist nicht so, ich bin hilflos dem ausgeliefert, sondern dieser Satz, we can do hard things. Wir können auch anstrengende, auch schwere Dinge tun. Der war so ein großes Empowerment weltweit von den Menschen und es ist ein Bestseller gewesen oder ist ein Bestseller, Untamed, Ungezähmt, dass dieser Satz tatsächlich genau so ein Mantra, so ein Resilienzmantra geworden ist quasi. Das finde ich ganz faszinierend, ganz toll. Ist jetzt auch ein Podcast draußen, der heißt so, We Can Do Hard Things von Glennon Doyle. Und Leonard Cohen, vielleicht habt ihr dieses Zitat schon mal gehört, weil das auch immer wieder im Resilienz- und Achtsamkeitskontext benutzt wird. There is a crack in everything, that's how the light gets in, von Leonard Cohen. Okay. Also es ist ein Riss in allem und das ist der Weg, wie der Licht reinkommt. Weil oft eben in Krisen, wenn dann etwas kaputt gegangen ist und der Crack da ist, dass dann das Licht reinkommen kann, weil wir verletzlich sind und dann etwas Neues draus erwächst. Das ist auch so wie ohne Schlamm kein Lotus.
Ja, und es hilft wirklich, also in manchen Situationen sich einfach daran zu erinnern oder sich das irgendwo aufzuschreiben oder gut, tätowieren geht natürlich auch, dann hat man es immer bei sich, ja. Das ist eine Möglichkeit und dann habe ich ja später auch noch eine Übung mitgebracht, wo wir auch nochmal das ein bisschen üben können, wie wir in diese akzeptierende Haltung reinkommen.
Und dann ist natürlich Optimismus auch ganz wichtig.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Resilienz. Und da habe ich jetzt so ein paar Befunde von Martin Seligman mitgebracht. Der hat ganz viel so zur Hilflosigkeit am Anfang seiner wissenschaftlichen Karriere geforscht. Und später ist er so umgeswitcht auf die positive Psychologie. Und Resilienz ist da auch sehr wichtig. Er hat gesagt, also eines der Schlüsselfaktoren ist halt dieser Optimismus. Und in einer Studie, die er durchgeführt hat mit einem Kollegen Donald Hiroto, 1975 an der University of Pennsylvania. Da hat er Testpersonen in zwei Gruppen eingeteilt. Die mussten eine Aufgabe bearbeiten und sollten sich sehr stark darauf konzentrieren und wurden dann ständig durch laute Geräusche gestört. Also es muss wirklich sehr störend gewesen sein. Und die eine Gruppe konnte die störenden Geräusche stoppen, indem sie auf einen Knopf drücken. Und die andere Gruppe konnte das nicht. Am nächsten Tag mussten sie dann wieder rein und waren wieder dem Lärm ausgesetzt. Und diesmal konnten sie diesen Lärm aber abstellen, indem sie ihre Hände einfach ein paar Zentimeter bewegten und auf einen Knopf drückten. Und die erste Gruppe, die fand das sehr schnell heraus, weil die hatten ja schon gelernt, ja, es gibt ja irgendeine Möglichkeit, das zu stoppen. Und die zweite Gruppe, die haben das zur Mehrheit nicht gemacht. Sie waren eher passiv und hatten eher diese Hilflosigkeit erlernt. Aber trotzdem gab es in dieser Hilflosigkeitsgruppe immer noch ein paar Leute, also ungefähr ein Drittel, die sich von diesem Misserfolg davor nicht beirren ließen und es trotzdem versucht haben. Und dann hat sich Seligman gefragt, was ist an denen so besonders? Warum haben die das geschafft? Und tatsächlich ist es so, die waren einfach optimistischer. Die haben eher sich so Sätze gesagt wie, es wird bald vorbei sein, es ist nur diese eine Situation und ich kann auch etwas daran ändern. Und das ist ganz, ganz wichtig, also dass man wirklich daran glaubt, die Dinge ändern zu können. Und eine Übung, die er wirklich dann vorschlägt, die wir auch für unsere Journals dann einfach benutzen können, ja, ist to hunt the good stuff. Also wirklich auf der Suche sein nach Dingen, die gut laufen. Jeden Abend drei Dinge aufschreiben, die am Tag gut gelaufen sind.
Oh ja, das habe ich auch schon öfter gelesen. Auch da wurden auch Studien gemacht mit Menschen, die ganz besonders in stressigen Situationen sind, weil sie Pflegeberufe haben oder so. Und die eine Gruppe sollte eben abends aufschreiben, was gut gelaufen ist und die andere sollte aufschreiben, was schlecht gelaufen ist. Und da waren die Ergebnisse auch so krass. Ich könnte dir stundenlang zuhören, wenn du von diesen Studien erzählst, weil ich das so faszinierend finde. Ich liebe das immer mit diesen Gruppen und so. Ich finde ja. Das so faszinierend. Also Optimismus und Resilienz gehen Hand in Hand. Und da ist ja eigentlich immer die Frage, was war zuerst da, Huhn oder Ei? Also ist man resilient, weil man optimistisch ist oder ist man optimistisch, weil man resilient ist? Wahrscheinlich ist es ein bisschen beides, könnte ich mir vorstellen.
Ich denke auch, dass beides ist.
Aber auch von uns ja auch wieder, weil du eben gerade gesagt hast, diese Übung, immer wieder die Inspiration selber, also nicht nur uns zuzuhören, dann das auszumachen und alles zu machen wie immer, sondern die Inspiration ist wirklich zu tun. Also mach doch wirklich mal jetzt jeden Abend, schreib drei Dinge auf, die am Tag gut gelaufen sind. Und das, ich glaube, man sagt so 4 bis 6 Wochen, bis sich das Gehirn daran gewöhnt hat. Also nicht nur einmal, sondern wirklich regelmäßig. Wir haben aber auch eine Achtsam-Folge zum Thema Schreiben. Da sind auch nochmal solche Übungen drin. Aber die kann ich auch nur aus eigener Erfahrung empfehlen, die sehr schön ist. Und genau, man kann Optimismus lernen.
Ja, also basierend auf seinen Erkenntnissen hat er ein Programm entwickelt, das Penn Resilience Program, was er mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt hat und später auch mit Erwachsenen. Und die Übung heißt ABCDE-Methode. Also, ja, also da merkt man auch wieder, dass ich Verhaltenstherapeutin bin. Ich mag so ABCDE und so Schemata. Und genau, A steht für Adversity auf Englisch und das bedeutet einfach ein negatives Ereignis oder Unglück, dass man wirklich aufschreibt, was war eigentlich diese Problemsituation, was war das negative Ereignis. Kurz in groben Sätzen nochmal hinschreiben. Ein Beispiel, mein Dozent hat mir ein negatives Feedback auf meine Hausarbeit gegeben und er hat gesagt, ich habe nicht genug Quellen drin, gezogen und muss den theoretischen Teil nochmal überarbeiten. War nicht cool, ich war ein bisschen schlecht gelaunt, könnte das Beispiel sein. Mhm. Und dann B ist Belief, also wirklich nochmal aufschreiben, was sind dann Gedanken, die dann kommen? Automatisch Gedanken, welche Überzeugung habe ich über diese Situation? Und da wirklich die ersten spontanen Gedanken aufschreiben. Das kann zum Beispiel sein, ach, ich habe mir so viel Mühe gegeben, es ist doch hoffnungslos, ich werde es nie schaffen, eine gute Hausarbeit zu schreiben. Und oft ist es bei diesen Gedanken so, die kommen halt wirklich automatisch, die negativen Gedanken. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich mit meinen Patienten diese Analysen mache, diese Situationsanalysen, die merken das gar nicht, wie negativ die Gedanken sind. Und wenn man es aufschreibt und es dann sieht, da entdeckt man echt super viel. Und es ist ganz wichtig, das so wahrzunehmen und sich dessen bewusst zu werden. Ja. Und dann C, die Konsequenz, dass man wirklich nochmal aufschreibt, was ist die Konsequenz aus diesem Gedanken, die man da entwickelt hat. Ja? Also wie fühlt man sich, wie verhält man sich aufgrund dieser Grundannahmen oder Gedanken.
Und also sowas wie, ich kann jetzt nicht mit meinen Freunden an See fahren, weil ich meine ganze Hausarbeit nochmal den ganzen theoretischen Teil überarbeiten muss. Und das nervt mich.
Ja. Oder wenn man wirklich denkt, es ist hoffnungslos und ich werde es nie schaffen, vielleicht ist man dann so demotiviert, dass man auch sagt, ja dann lasse ich das Seminar oder sowas oder irgendwie sowas. Also das wäre schon sehr negativ, aber könnte ja sein, ne? Dann, dass man das auch nochmal aufschreibt. Und dann jetzt D, das ist dann quasi die Veränderung, dass man Disputation oder Distancing sagt, ja, also dieses Anzweifeln, dieses Disputieren. Und das machen wir auch ganz viel in der Therapie, dass man quasi zum Anwalt wird gegen diese Argumente, gegen diese schlechten negativen pessimistischen Argumente, dass man sich wirklich Fragen stellt. Was spricht denn wirklich für diese Überzeugung? Was spricht dagegen? Gibt es auch eine andere Erklärung? Was sind die Auswirkungen von diesen Überzeugungen? Ist es tatsächlich so negativ, wie ich denke? Und wie hilfreich ist eigentlich die Überzeugung? Nutzt sie mir oder schadet sie mir kurz- oder langfristig? Und das ist etwas, was er so, also Seligman sagt, das ist so zentral, das zu üben, dass man einfach nicht dieser inneren Stimme, diesem, ja, innerem Kritiker, sagen wir ja auch oft, glaubt, sondern wirklich immer hinterfragt.
Also wenn ich jetzt vorher aufgeschrieben habe, ein Gedanke ist, ich werde nie eine gute Hausarbeit schreiben in diesem Studium. Und dann ist die Frage natürlich, wie hilfreich ist diese Überzeugung? Dann sehe ich also selber, wenn ich das aufschreibe, dass sie überhaupt nicht hilfreich ist. Nutzt sie mir? Naja, sie schadet mir natürlich. Was sind die Auswirkungen meiner Überzeugung? Naja, dass ich weiterhin keine guten Hausarbeiten schreiben werde. Und dann ist es tatsächlich so negativ und dann kommt man vielleicht auch auf eine andere Idee, weil so schlimm ist das vielleicht alles gar nicht.
Ja, und es war ja so, er hat ja gesagt, da haben nur ein paar Quellen gefehlt. Ne? Er hat gesagt, der theoretische Teil muss überarbeitet werden, nicht die ganze Hausarbeit ist schlecht. Aber man hat selbst ja schon irgendwie in diesem Beispiel angefangen zu interpretieren und zu sagen, hey, meine ganze Hausarbeit ist schlecht. Also das hat er ja gar nicht gesagt, der Dozent in dem Fall. Und dass man da auch nochmal genau hinguckt. Also was spricht wirklich dafür und dagegen?
Also du hast A, B, C, D, E fehlt noch.
Genau, E, sagt er, ist energized, dass man da wirklich nochmal aufschreibt, wenn man das dann so überwunden hat, nachdem man das dann so disputiert hat, wie fühlt man sich dann danach? Also was ist dann quasi dieser Energiezugewinn, den wir dann dadurch bekommen? Also das kann zum Beispiel sein, nachdem ich das so mir genau angeguckt habe, fällt einem natürlich erstmal auf, oh, man hat ganz schön viele negative Gedanken. Das kann auch erstmal zu Trauer irgendwie führen oder so. Aber man sieht dann vielleicht auch, hey, der Dozent hat auch ein paar positive Aspekte aufgeschrieben. Ich war nur so fokussiert auf das Negative. Und man hat vielleicht hilfreichere Gedanken formuliert und kann auch vielleicht denken, ja, er hilft mir ja nur besser zu werden durch sein Feedback. Und wenn ich Nachfragen habe, dann kann ich mich immer noch an den Dozenten wenden.
Ah, und das ist dann quasi das... Das, der resiliente Part, das Ergebnis, was man dann hat.
Genau, das Ergebnis, ja.
Okay. Und du hast auch noch einen Buchtipp?
Ja, das Buch heißt Das Geheimnis, also Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft von Christina Berndt. Und ich fand, da beschreiben die nochmal super gut, was Resilienz ist und haben auch Forschungsbefunde drin, also sehr empfehlenswert. Weil es gibt ja sehr, sehr viel Literatur zu Resilienz. Also das Buch fand ich aber echt gut.
Das Netz ist voll mit Büchern über Resilienz, genau. Das ist tatsächlich, Self-Compassion, sag ich immer, ist eins meiner Lieblingsbücher zu dem Thema von Christine Neff, Self-Compassion. Also auch Selbst, ja, Liebe, Selbstannahme, Selbstfürsorge heißt es auf Deutsch, Entschuldigung. So, von Christine Neff. Das sind unsere Buchtipps, aber es gibt ungefähr, keine Ahnung, 6000 andere Bücher zu dem Thema. Ihr braucht es nur ins Internet eingeben. Und jetzt gibt es eine Übung. Und hat die einen Namen oder irgendwas? Ist eine Resilienzübung?
Ich habe einfach pendeln zwischen einem klaren Namen. Nee, ich habe noch keinen Namen. Vielleicht fällt euch ja beim Üben ein Name ein, dann schickt ihr mir und dann haben wir, dann geben wir dem einen Namen.
Ja. Achtsam@deutschlandfunknova.de. Ja. Wir freuen uns sehr über eure Mails. Dann, wie immer, nicht mitmachen, wenn ihr Auto fahrt oder Fahrrad oder Dresine. Aber ansonsten macht's euch jetzt gemütlich. Mahjong wird uns jetzt eine Resilienzübung vortragen. Viel Spaß beim Mitmachen.
Dies ist eine Übung, in der wir zwischen einem klaren Nein und Akzeptanz hin und her pendeln. Nimm nun eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen. Gönne deinen Augen eine wohlverdiente Auszeit. Falls du während der Übung durch Gedanken oder Erinnerungen abgelenkt wirst, nimm dies ganz sanft wahr und sage dir ganz freundlich, dass es normal ist, dass der Geist immer mal wieder wandert. Kehre dann wieder zur Übung zurück. Denke nun an eine Situation aus der Vergangenheit, in der du ganz bestimmt und sicher gegen etwas warst und sich innerlich bei dir ein lautes Nein geformt hat. Vielleicht war es eine Situation, in der du eine andere Meinung als dein Gegenüber hattest. Wie hast du dich in dieser Situation verhalten? Wie fühlte sich dein Körper in dieser Situation an? Mit welchen Gefühlen warst du im Kontakt? Vielleicht Ärger, Wut, Trauer oder auch Stolz und Freude. Welche Gedanken gingen dir durch den Kopf? Wie haben deine Mitmenschen auf dich in dieser Situation reagiert? Musstest du für deine Position kämpfen? Lenke deine Aufmerksamkeit wieder auf deine Atmung und nimm sie ganz bewusst wahr. Einatmend bin ich mir meiner Einatmung bewusst. Ausatmend bin ich mir meiner Ausatmung bewusst. Nun lade ich dich ein, an eine Situation zu denken, in der du mit etwas konfrontiert warst, das du akzeptiert hast. Vielleicht ist etwas eingetreten, mit dem du nicht gerechnet hast, Suche nach einer Erinnerung, in der du die Haltung hattest. Es ist, was es ist. Oder ich kann es nicht ändern und das ist in Ordnung so. Wie hast du dich in dieser Situation verhalten? Wie fühlte sich dein Körper in dieser Situation an? Vielleicht leicht oder schwer? Mit welchen Gedanken warst du im Kontakt? Wie haben deine Mitmenschen auf dich in dieser Situation reagiert? Wenn du beide Zustände wahrgenommen hast, kannst du zwischen den Gefühlen hin und her pendeln? Wie fühlt es sich an, zu akzeptieren? Oder in einer Situation, in der man Nein sagt oder vielleicht auch kämpfen will und muss? Auch im Alltag kannst du immer mal wieder versuchen, zwischen beiden Polen hin und her zu pendeln, wenn dir eine Situation begegnet. Ein klares Nein ist in vielen Situationen sehr befreiend und wichtig. Doch oft, wenn wir nichts an der Situation ändern können, kann auch die freie Akzeptanz sehr gut tun. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Über Resilienz haben wir heute gesprochen. Was ist das? Wie kommt man dahin? Dankeschön für die Übung, Mai Hyung. Vielen, vielen Dank und euch ganz viel Spaß beim immer wieder machen und Achtsamkeit ausüben. Danke, dass ihr dabei wart heute und zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.